Jetzt habe ich natürlich gerade, das muss ich gleich rausschneiden, gerade einen Mund voll. Aber ich dachte, es geht noch weiter.
Gut, ihr Leute, und herzlich willkommen bei Tetrolls Taverne. Nehmt euch ein Getränk, setzt euch, denn wir müssen reden. Gerade eben ging die Tür zur Taverne auf und ein kleines Kätzchen kam herein. Im Maul hatte sie unseren heutigen Gast. Es ist nicht Mirko, es ist nicht Ulrich, nein, es ist der gute Philipp Baas von Ulysses Spiele. Und der möchte heute mit uns über sein System reden, nämlich DSK. Hallo Philipp.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat. Wir hatten ja ein bisschen Terminprobleme, wie das so ist, wenn zwei Leute berufstätig sind und noch Familie haben. Aber ich freue mich jetzt hier zu sein und berichte gerne über die schwarze Katze. Genau, das Rollenspiel, dessen Redakteur ich bin. Wie ich weiß, hast du dich ja quasi absichtlich nicht vorbereitet, weil ich soll es dir quasi verkaufen. Es dir andrehen, warum es das coolste Rollenspiel überhaupt ist.
Genau, der Philipp und ich haben ja eine kleine Vergangenheit. Und zwar sind wir beide auf dem Hexen-Discord. Und dort sind ja auch einige SpielerInnen dabei, die DSK spielen. Und immer wieder kommt es dazu, dass man so im Gespräch ist und dann wird DSK erwähnt. Und dann wird man auch mal gefragt, hier, wäre das nicht was für dich und willst du nicht mal und so. Und da ich das System nicht kannte, habe ich das immer abgelehnt, bis dann irgendwann die Idee kam, dass der Philipp einfach mal zu mir hierher kommt und mir das einfach mal ein bisschen präsentiert und mir einfach erklärt, was die schwarze Katze so ist und warum es so toll ist.
Ja, aber man muss aber natürlich erklären, warum ich auf dem Hexen-Discord rumlungere. Das klingt ja so, als würde ich Discords von anderen Rollenspielen rumlungern und versuchen, die Leute anzufixen. Meine Karriere als Autor und Redakteur im Bereich Rollenspiel begann mit Hexen und als freischaffender Autor für Hexen. Ich habe da einiges geschrieben und dann hat es den Weg... ist der Weg weitergegangen, dass ich bei Ulysses als Redakteur angestellt wurde und habe die Katzen bekommen. Vielleicht ist das ganz witzig, wie das auch anfing. Vielleicht interessiert das die Leute auch. Also als ich den, wurde mit dem Verlagsleiter und dem Besitzer von Ulysses, dem Markus Plitz, der super nett ist, mit dem wurde ich quasi handelseinig, yo, ich arbeite jetzt für euch. Aber er sagte an keinem Punkt, was ich überhaupt mache. Er sagte nur, du bist Redakteur, alles klar, aber es gab ja ganz viele Linien. Ich wusste ja gar nicht, es hätte ja alles sein können. Ich sagte halt nur, also das Einzige, was ich nicht machen wollte, war halt, ich habe gesagt, Vampire und World of Darkness tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ist halt irgendwie nicht so meine Baustelle, wenn Menschen Futter sind, das ist nicht so meins. Aber ich weiß, viele Leute lieben das, aber jeder hat ja so seine Vorlieben. So, und dann haben wir uns auf einer Con getroffen, um das quasi in den Vertrag fertig zu unterzeichnen. Und dann habe ich Vertrag unterschrieben und sagte, ja, was betreue ich denn überhaupt? Du machst die schwarze Katze. Und ich so, okay, cool, ja. Ist das ein Problem? Nee, ich sag, ist kein Problem, alles gut. Bin dann nach Hause nach der Con und habe mir die ganzen Sachen besorgt, weil ich geb's zu, ich kannte die schwarze Katze nicht. Habe dann angefangen, das zu lesen. Und an demselben Punkt quasi, an dem du standest, stand ich dann auch so, ja, was ist das denn überhaupt? Und es gab schon zwei Crowdfunding-Wellen, die durch waren, und zwar das Grundregelwerk und dann die zweite, Fasar. Und das begann schon damit, dass ich das Regelbuch kriegte und da waren diese quasi wie gestiefelter Kater, also diese Katzen auf zwei Beinen, die Kleidung trugen. Und dann schlug ich das Buch auf, fing an zu lesen. Und es beginnt so, dass die Ortschaften werden immer aus Sicht eines Erwachten, nennen sich diese Tiere, beschrieben. Das ist schon mega geil. Also wenn du dann liest, so, ja, und hier ist zum Beispiel, hier gehen die Menschen rein, wenn sie irgendwie was trinken wollen. Und dann tun die sowas, was sie, glaube ich, singen nennen. Und ist ganz fürchterlich, aber wenn man ganz lieb ist, kriegt man auch mal Futter. Und es ist schon die Art und Weise, dass du also so einen unheimlich humoristischen und auch so ein bisschen augenzwinkerndes Herangehen hast. Aber um mal auszuholen, jetzt, ich habe schon wieder den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Also das Spiel geht, was ist so toll an DSK, bevor man jetzt in die Details einsteigt? Also Als erstes ist es natürlich dieser Perspektivwechsel, dass du sagst, alles klar, ich spiele hier eine, also am Anfang eine Katze, die sich ihrer selbst bewusst ist, die Werkzeug benutzt, die Kleidung benutzt. Und die lebt aber in einer Menschenwelt. So, und Katzen ist natürlich völlig klar, so, ja, dass die Menschen sind groß, die Menschen sind dumm, die Menschen sind gefährlich. Man versucht das geheim zu halten. Also die Katzen rennen da nicht offen auf der Straße mit ihrer Kleidung rum, sondern tagsüber sind sie der Mäusefänger, die Schoßkatze und die Straßenkatze, und nachts springen sie in ihre Stiefel, gürten sich ihre Waffen um und erleben dann Abenteuer. Und dieser Perspektivwechsel ist relativ spannend, weil du natürlich, du hast diese zwei Seiten, einmal das geheime Leben und dann das mit den Menschen. Das kannst du natürlich den Schwerpunkt setzen, wie du willst. Und die Abenteuer, die du erlebst, sind, du hast ganz andere Möglichkeiten als bei anderen Rollenspielen. Also es kann ja schon, der Einbruch in eine Fleischerei ist natürlich schon, kann schon ziemlich cool sein. Also das kann schon einfach ein cooles Abenteuer sein. Oder halt auch, Katzen verstehen viele Sachen nicht, die Menschen tun. Und zum Beispiel Geld ist ihnen ein völlig, völlig sinnloses Konzept. Warum sollte man Futter gegen was Rundes tauschen, was vielleicht ein bisschen glänzt, aber es weder Lärm macht, noch schmeckt, noch cool aussieht? Warum sollte man das tun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und auch andere Sachen. Also für sie sind halt, Menschen sind sehr praktisch, die stellen halt viele Dinge her, aber eigentlich sind Menschen nur dumm und gefährlich. Und die Abenteuer, die so, also wir haben in der ersten Welle, um mal so ein paar Plots zu nennen, die ganz interessant sind, in einem Abenteuer musst du ein Theaterstück auf die Bühne bringen. Und das Problem ist, es gab Streit und das Ensemble hat sich aufgelöst. Und der Regisseur will jetzt mit dir, dass du ihm hilfst, das Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Also du suchst Schauspieler, du suchst Requisiten. Und das klingt alles ganz witzig, weil also in einem normalen Spiel würdest du normal Hexen oder Pathfinder spielen, gehst einfach in den Laden und kaufst den Kram. Das geht nicht. Du musst es in Katzengröße sinnvoll besorgen. Und dann ist natürlich noch, und dann kommt der Regisseur auf die Idee, ich will einen Drachen drin haben. Ja, und dann musst du halt einen Drachen organisieren, und zwar einen Taschendrachen. Und der hat eigentlich keinen Bock, der ziert sich sehr, weil der hat nämlich Lampenfieber. Und das sind so Plots, die es gibt. Und dann gibt es auch zum Beispiel eine Cyrano de Bergerac-Geschichte. Also die schönste Katze sucht einen Partner und dann schleppen sich ganz viele Kater an. Und der schüchternste Kater braucht aber deine Hilfe. Und dann im Grunde musst du ihm helfen. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch ziemlich typische und knallharte Plots, wo so eine Hundechimäre macht Jagd auf Katzen und es verschwinden Katzen und du ziehst los und legst dich und versuchst, diese Hundechimäre entweder zur Strecke zu bringen oder halt im Grunde das Problem zu lösen. Was dann regelseitig das Besondere ist, also es sind keine schwarze Auge-Regeln, sondern es sind im Grunde sind stark reduziert. Es ist relativ frei im Regelsystem, wie ich finde. Es ist leicht zu erlernen. Also du hast irgendwie so eine Grundzahl an Fertigkeiten und auf die würfelst du 2W20. Und wenn du drunter kommst, erzeugst du Qualitätsstufen, davon abhängig, so gut ist deine Probe gelungen. Der Kampf kennt keine, also ich gehe jetzt ein bisschen auch ins Detail und ich hoffe mal, dass das für die Leute, ja, also auch was Regelmechanismen betrifft, du hast keine aktive Parade, das ist ja das, was bei DSA bei Schwarzauge viele Leute abschreckt. Ansonsten, also die Regeln sind super leicht zu erlernen. Und ja, das heißt, du hast eine sehr faszinierende Welt, die ganz anders ist als andere Rollenspielwelten, weil sie halt diese veränderte Perspektive hat. Du hast ein Regelsystem, das nicht so sehr komplex ist. Und dann hast du ein paar Grundprämissen, die ganz cool sind. Also meine Lieblingsprämisse ist, dass nicht jeder Kampf bis zum Tod geht, sondern fast gar keiner. Denn Tiere sind nicht so hohl wie Menschen und kämpfen, bis sie tot umfallen. Wenn du verlierst, verlierst du. Und das weiß dann jeder, der an dem Kampf beteiligt ist. Und dann lässt man die Leute auch fliehen. Das heißt, bei den meisten Leben, du kannst auch zum Beispiel gegen Menschen kämpfen oder selbst gegen richtig große Tiere, weil jeder flieht irgendwann und du selbst auch. Und der Fluchtmechanismus ist relativ simpel, sodass du, also die meisten Kämpfe sind im Grunde nur eine kurze Hauerei und dann ist klar, wer gewonnen hat.
Jetzt muss ich dich doch tatsächlich mal unterbrechen, mein lieber Philipp. Und zwar hast du jetzt super viele Infos schon mal gedroppt Und ich will aber nochmal auf was anderes heraus. Und zwar, ich bin einer von denjenigen, ich sag mal wie 90% aller Rollenspieler in Deutschland, die mit DSA groß geworden sind oder überhaupt mit dem Hobby angefangen haben. Und jetzt ist natürlich meine Frage, ist denn, auch wenn man eine Perspektivenänderung hat, dadurch, dass man eine Katze spielt, ist denn die Lore oder zumindest Aventurien als Welt die gleiche wie in DSA? Also spielen wir, wenn wir DSK spielen, ebenfalls in dem, ich sag mal, ja, getreuen DSA, dass man Aventurien, das man aus DSA kennt?
Da muss man vorher einen Punkt vorschalten, du musst Aventurien nicht kennen. Weil das ist die Welt der Menschen und der Elfen und Zwerge, die in den DSA-Büchern beschrieben wird, das interessiert die Katzen überhaupt nicht. Also was ein Mensch denkt und was der glaubt, das ist für eine Katze relativ belanglos und welche Götter der hat und so. Also das muss Aventurien überhaupt nicht kennen, sondern wir beschreiben diese Orte, die auch dem Kanon entsprechen. Also ich orientiere mich an den DSA-Publikationen, ändere die natürlich, also was heißt ändern, die Perspektive. Meine Grundprämisse ist, dass was die Menschen da aufschreiben, die sind eigentlich Idioten. Die verstehen die Welt nicht wirklich. Also ich meine, sie haben nicht geschnallt, dass ihre Haustiere, also nicht alle Haustiere, sondern ein Teil, also es gibt halt immer noch auch Katzen und Hunde, die halt nicht erwacht sind, dass ein Teil davon klüger ist als sie. Also ist es so, dass ich, ja, ich halte mich an den Kanon, aber es ist nicht so, du musst ihn nicht kennen. Und er ist auch in Teilen nicht wiederzuerkennen, sondern es ist halt eine generische Fantasy-Welt im Grunde. Es ist halt nur, also wenn du ein Aventurien-Experte bist und dich ein bisschen auskennst, erkennst du die Sachen wieder. Also wenn ich sage, das spielt in Fasar und das spielt in Havena, dann ist es schon, kannst du das wiedererkennen. Aber es ist halt trotzdem anders. Und also du musst es nicht kennen, aber ja, es orientiert sich am Kanon. Es gibt eine Regel zuliebe der Schwarze-Auge-Community. Was im Schwarze-Auge passiert, ist für mich verpflichtend. Also im Grunde, das heißt, wenn eine Stadt zerstört wird, ist die auch in einer schwarzen Katze zerstört. Aber der umgekehrte Weg gilt nicht. Also wenn ich die Welt verändere, gilt das nicht für das schwarze Auge. Das wäre auch von den Kollegen gar nicht leistbar, also die das auch noch nachzuhalten, was da passiert. Genau. Also es teilt sich eine Welt, aber im Grunde hat es so mega viel nicht miteinander zu tun.
Nee, aber das ist ja auch ganz interessant. Ich meine, wenn du eben als altgedienter Rollenspieler daran gehst, dass du dich da auch wiederfinden kannst, ich sag mal so, was so
genau
deine Welt so ist, dein Aventurien. Und auf der anderen Seite, wenn du eben auch als Neuling daran gehst. Ich meine, ich habe jetzt schon öfters gehört, dass ältere SLs, die schon viele Systeme durchgespielt haben, auch einfach DSK nehmen, um Neulinge einfach, ich sag mal, heranzuziehen. Ja, oder dass man das mit den Kindern spielt, weil es vom System einfach deutlich entschlackter ist als andere Systeme. Ist das richtig?
Ja, also man muss sagen, dass das, also ich habe ja die Regeln nicht entwickelt, sondern das war ja Jens Ulrich. Und ich halte es, das ist das System, was ich betreue, aber ich halte es für eins der am cleversten gemachten Systeme, ohne dass man, ohne dass es seine Wurzeln verleugnet. Also es hat natürlich DSA-Wurzeln, das heißt, du hast 20-seitige Würfel und du hast Proben. Das Bauen des Charakters ist nicht so Fate-Style oder so, also dass du im Grunde dir in 10 Minuten Charakter hinrotzen kannst oder selbst Mutant Year Zero, hier diese ganzen Sachen, die es da gibt, wie Alien und so, da hast du ja schnell einen Charakter gebaut. Du musst dir schon Minütchen Zeit nehmen, um einen Charakter zu bauen. Es ist aber nicht so komplex wie bei DSA, aber so, ich kenne die Regeln natürlich gut und ich brauche eine Viertelstunde, 20 Minuten, um einen Charakter zu bauen. Aber es gibt unheimlich viele Archetypen, die ziemlich cool sind, die auch von einem Hintergrund, die sind stark, mit denen kann man sofort losspielen. Wir haben für jedes, wir wandern ja quasi Grasenorte innerhalb dieser Welt ab, innerhalb Aventuriens ab, und wir liefern immer Archetypen, mit denen du sofort losspielen kannst. Und die sind stark, die sind gut und die repräsentieren auch so ein bisschen den Durchschnitt durch das jeweilige Setting. Und deswegen, aber selbst das Bauen, also das kann sehr, sehr schnell gehen. Also ich kann das unheimlich schnell, aber es ist natürlich klar, ich habe wahrscheinlich mit Jens Ulrich zusammen am meisten Übung im Bauen von DSK-Charakteren. Aber dieses Regelsystem ist deutlich entschlackt gegenüber DSA. Du hast viele Sachen sind im Grunde vereinfacht. Und also ich mag es sehr und es ist leicht zu spielen und vor allem ist es leicht zu erklären. Also ich habe es schon mehrmals Leuten erklärt und bis vom Punkt, wir spielen jetzt und ich erkläre also nicht die Welt, sondern nur die Regeln. Ich brauche 10 Minuten, dir die Regeln zu erklären. Und du weißt alles, was du brauchst, damit wir beide spielen können. Aber wahrscheinlich bei einem erfahrenen Rollenspieler brauche ich sogar 5 Minuten. Das sind deine Werte, das ist die Probe. Der Kampf funktioniert so, du würfelst einmal, bumm, und dann machst du den Schaden, bumm, fertig, aus. Also ich wirklich, es geht super. Also klar, es gibt immer, du kannst, wie bei jedem Regelsystem, kannst du so tief eintauchen und die Sachen finden, dass das, aber vom wirklich, ich will mit dem Anfänger losspielen und es passiert was und er hat die ersten nötigen Regeln, um zu spielen, 5 bis 10 Minuten, dann kann das losgehen. Und deswegen weiß ich, also ich kann mir vorstellen, dass das sehr beliebt ist. Und also das erste Produkt, was ich damals konzipieren sollte, war die Einsteigerbox. Da hatte ich großen, also Markus Plötz kam zu mir und sagte, ich brauche eine Einsteigerbox für die schwarze Katze. Wurde mir erstmal kalt und warm, weil Einsteigerboxen sind halt echt wichtig und verdammt schwer zu machen. Also wirklich schwer. Und dann sind wir einen anderen Weg gegangen, weil viele Einsteigerboxen sind, und das sage ich so hart, wie das klingt, sind nicht für Einsteiger, sondern für Rollenspieler, die das System ausprobieren wollen und sind auch so konzipiert. Ich habe mir 14 Einsteigerboxen angesehen und dann auch die Rezensionen dazu. Und dann gab es halt Rezensionen. Ja, da gab es Rezensionen bei Orkenspalter. Also ich liebe die Sachen von Orkenspalter, aber die haben das rezensiert aus ihrer Perspektive und es funktioniert halt nicht. Weil die beiden haben halt quasi, glaube ich, jedes Rollenspiel, das je erfunden wurde, gespielt. Und natürlich haben die einen anderen Zugang. Also habe ich so ein paar Sachen, die bei Einsteigerboxen häufig sind, habe ich über Bord geworfen. Also man liest nicht alleine, nie, an keinem Punkt der Einsteigerbox. Also du sitzt dich, das ist ja bei vielen Einsteigerboxen, die Leute sitzen sich hin und lesen alleine. Und ich dachte mir, Leute, die noch nie Rollenspiel gespielt haben, die treffen sich an einem Abend, an einem Brettspielabend und dann sagt einer, ey, lass das mal ausprobieren. Und dann sitzen erstmal alle da und lesen, machen Stillarbeit. Finde ich super kontraproduktiv. Also ist es bei der schwarzen Katze so, dass du gemeinsam anfängst zu lesen. Und dann geht es 3 um. Also dann steht da zum Beispiel, ab hier liest der, der das letzte Mal eine Katze gestreichelt hat. Ab hier liest der, der das letzte Mal, also dann gibt es so Szenen zum Beispiel, das letzte Mal eine Krähe gesehen hat. Ab hier liest der, als erster einen Würfel aus der Box angefasst hat. Und so. Und das heißt, es geht so reihum. Es gibt am Anfang keinen Spielleiter. Also es wird einer bestimmt zwar, aber der ist erstmal ein gleichberechtigter Spieler. Und dann werden Stück für Stück wird jeder in seine Rolle reingeführt. Und die Regeln werden gemeinsam erlernt. Das heißt, es kommt erst ein Konflikt. Anhand dieses Konfliktes erlernen alle, was sie zu tun haben in der Konfliktsituation. Also in so einem Kampf, dann kommt eine normale Probe, dann machen sie ein Wettrennen mit einem der NSCs. Dabei lernen sie Probenabwicklung, was ist eine vergleichende Probe, was ist eine normale Probe, was ist eine vergleichende Probe, wie werden Proben beeinflusst. Aber sie lesen das alles gemeinsam. Und dann sind das immer in Kästen, ist das sortiert. Das heißt, wenn sie eine Regel verstehen, können sie abbrechen, den Kasten zu lesen und einfach die Geschichte weitererleben. Sie müssen ja nicht den ganzen Kasten lesen. Wenn sie das Gefühl haben, okay, ich habe verstanden, worum es geht, können sie es überspringen. Und dann kommen die ersten Interaktionen. Dann übernimmt natürlich der zum Spielleiter quasi bestimmt wurde. Und der kriegt dann quasi ganz viele, also da kriegt er das dann erst am Anfang wie so ein Dialog, also wirklich A sagt das, B antwortet das. A, und dann kommt die nächste Interaktion, da steht dann, ja, hier ist es nicht mehr, was der genau sagt, sondern hier steht, welche Informationen sind wichtig, die Helden erhalten. Genau. Und die musst du irgendwie in dieses Gespräch verpacken. Aber ihr könnt auch über alles mögliche andere reden. Also, dass man jeden an seine Rolle heranführt. Und die Einsteigerbox ist, ich habe die erst mit Rollenspielern getestet, also erst mit DSK-Spielern, dann mit Rollenspielern und dann habe ich sie mit Nicht-Rollenspielern getestet. Sie kam überall gut an. Sie ist auch also es gibt auch von, also ich darf auch einen anderen Podcast nennen, oder? Also
nein,
die Jungs von Nerd Life Balance haben dieses Ding getestet und waren.
Da muss ich ganz kurz einhaken. Grüße gehen raus. Nerd Life Balance sind gute Freunde von mir. War ich auch schon mit dabei. Jungs, wenn ihr das hört, macht weiter so.
Genau. Und die waren, glaube ich, ziemlich begeistert. Ich glaube, von dem ich glaube, es war Pauls Freundin. Ich glaube, Pauls Freundin hat ja auch das erste Mal gemeistert. Oder was, Philipp? Genau, und zwar mit der DSK-Box und das hat super funktioniert, haben sie mir gesagt. Und ich habe das Feedback, wir kriegen ja überraschend viel mehr Mails, als man sich das vorstellt und Feedback, also das quasi nicht öffentlich ist auf einem Discord-Channel oder auf Facebook. Die Box ist noch nie, ist gesagt worden, das sei schlecht. Und das Regelsystem gibt es her. Wenn du ein komplexeres Regelsystem hättest, könntest du nicht so eine einfach zu bedienende Einsteigerbox machen. So, jetzt habe ich wieder ganz viel geredet. So.
Also ich weiß, wir waren auf der Redcon gewesen und da haben wir, also das Team Nerdlife Balance Team war dann auch mit dabei, also die beiden Jungs mit ihren Freundinnen. Und bevor die sich mit mir getroffen haben auf eine Runde Pathfinder 2, hatten sie einen Tag vorher, glaube ich, bei dir sowas, samstags, die Runde irgendwie, also waren sie mit dir im Gespräch und haben es dann mal spontan gespielt.
Genau.
Und da war es dann auch so, es gab dann auch viele Rückmeldungen von denen, dass das so toll gewesen ist und so, dass man so schnell reinkam. Also das war tatsächlich ein sehr großes Lob. Da bin ich auch das erste Mal so ein bisschen aufmerksam geworden auf die schwarze Katze. Also das heißt, da habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht.
Und es ist generell so, dass man in das Spiel sehr stark reinkommt. Also dem Flair und dem Spielgefühl wurde viel untergeordnet. Also dass man gesagt hat, dass du viele Freiheiten lässt und dass du auch, es ist auch ansonsten, also immer, die Frage ist immer, wie lösen wir, also wenn wir über Regeln oder auch über Inhalte nachdenken, ist ja immer die Frage, wie stellen wir uns vor, dass eine Katze das machen würde? Und das ist dann immer, und dann kommst du teilweise auf echt abgefahrene Antworten. Und das Regelsystem ist ziemlich gut. Wir haben ja jetzt die Grundregeln neu rausgebracht. Also wir haben jetzt im Grunde die aus der ersten Crowdfunding-Welle Bücher neu aufgeteilt. Aus 6 Büchern haben wir 3 gemacht. Und da war die Frage im Raum, also die Verlagsleitung informierte mich, dass die Bücher alle ausverkauft sind. Wir müssten neue machen. Ob wir ein neues Regelsystem machen. Und das ist ja quasi, ein neues Regelsystem ist, das muss man so hart sagen, ist ein Goldesel. Also ein neues Regelsystem kauft jeder, der das System geil findet oder der mal reinschnuppern will. Und eigentlich ist es ein No-Brainer zu sagen, ich mache ein neues Regelsystem, weil es bringt mir sehr, sehr viel Geld. Grundregelwerke verkaufen sich, wenn sie wirklich neue Regeln haben, wie bekloppt. Aber ich hatte dann ein Gespräch mit Markus und habe gesagt, Markus, die Regeln sind wirklich gut. Also wenn ich daran rumschraube, mache ich sie nicht besser. Und auch wenn das wahrscheinlich, also Ulysses ja manchmal flackrig, dass wir angeblich nur Leuten Geld aus der Tasche ziehen wollen, das ist ein Argument, da sagt Markus sofort, dann fassen wir das nicht an. Wenn das gut ist, fassen wir es nicht an. Wir machen nichts schlechter. Und deswegen haben wir im Grunde die alten Regeln nur ein bisschen, also quasi Errata eingefügt, insoweit erweitert, dass man jetzt auch schon im Grundszenario Hunde spielen kann. Aber ansonsten haben wir da nicht groß dran rumgeschraubt. Weil die Regeln sind, also ich bin da echt sehr von überzeugt. Vor allem, sie sind schnell zu erklären, sie machen Spaß, sie bieten viel Tiefe, viele Möglichkeiten, wenn du dich reinfuchst. Und vor allem sind sie darauf ausgerichtet, dass es schnell geht am Tisch. Das heißt, Kämpfe gehen unglaublich schnell. Also ich weiß nicht, es gibt ja andere Regelsysteme, da sitzt du halt so 2-3 Stunden im Kampf. Mit dir bei der schwarzen Katze, also dann suchst du Kämpfe. Weil normalerweise sie relativ schnell wieder vorbei sind.
Ja, du hast ja auch schon gesagt, ne? Das ist ja, es geht ja auch gar nicht darum, wirklich etwas bis zum Tode auszufechten dann, ne? Sondern dass vorher abgebrochen werden, ne? Also wenn ich jetzt
überlege, ich habe selber eine Katze. Wie hohl unsere Vorstellung ist, weißt du, so Heldengruppe trifft auf Orks und es stehen noch 6 Helden und 2 Orks. Ja, die kämpfen noch nicht weiter. In welchem Universum würden die denn weiterkämpfen? Die würden weglaufen, sich versuchen zu ergeben und nur wenn nichts anderes geht. Und das ist so ein bisschen so eine Grundprämisse in Rollenspielen, die auch wenn man drüber nachdenkt, so ein bisschen so, hä? Also, weißt du, was ich meine? Was ist nicht jeder? Das ist so. Oder auch wenn dann die Stereotypen Wölfe dein Lager nachts überfallen. Ja, die kämpfen nicht bis zum Tod. Nie. Ja. Also, und das wird so ein bisschen berücksichtigt.
Das ist natürlich auch, wenn du die Spieler am Tisch hast, das ist ja auch so ein bisschen so die Annahme. So, wenn wir jetzt in den Kampf reingehen, dann wird so lange gekämpft, bis der Letzte auf dem Boden liegt. Ja. Es war schön, dass das DSK damit so ein bisschen bricht und das auch versucht, realistisch darzustellen. Ich wollte gerade sagen, ich habe selber eine Katze und in der Region, in der ich wohne, haben viele Leute Katzen. Und da gibt es tatsächlich auch öfters nachts mal, dass sich da zwei Katzen über den Weg laufen, die sich nicht so wohlgesonnen sind. Und es kommt eher selten vor, dass da so ein Katzenstreit irgendwie bis zum Tod geht. Also ich habe hier noch keine kaputte Katze
nach sowas gesehen. Super, da hat DSK auch wieder an die Katzen gedacht. Es gibt unter Katzen die Art, eine Diskussion handfest weiterzuführen. Und zwar gibt es die Kopfnuss und den Orbiss. Und das sind im Grunde, das machen keinen Schaden, die machen überhaupt keinen Schaden. Also nicht einen Schadenspunkt an der Lebensenergie, sondern nur, das ist Dominanzverhalten. Und das wird aber wie so ein Kampf ausgewürfelt und wer dann den ersten landet, der hat halt Recht. Und das ist natürlich, also das ist so ein bisschen, genau. Und dann ist halt, die Kopfnuss ist halt so quasi das kleine Argument und der Orbis ist das große Argument, das du nicht mehr widerlegen kannst. Und dann gibt es auch so Szenen, also jetzt kommt ein neues Abenteuer, das habe ich geschrieben, der dunkle Rächer. Da hat eine Katze, es gibt ja in Aventurien diese Zorro-Romane, Rapiro Floretti. Und eine Katze, die also die Menschensprache kann, muss man auch sagen, die Katzen sprechen an sich nicht die Menschensprache, was ja noch, und sie können nicht zählen und so, das sind alles Dinge, die sie nicht können. Das hat unheimlich viel witziges Potenzial. Auf jeden Fall, einer, der halt die Menschensprache kann, hört diese Groschen-Roman-Geschichten, die halt an Zorro angelehnt sind. Versteht die aber völlig falsch, weil in der Katzenwelt macht es ja überhaupt keinen Sinn, dass einer irgendwie die Armen beschützt und so, sondern das ist ein Typ, der zieht sich ein Kostüm an, vertrimmt alle und nimmt, was er haben will. Und er fängt dann an, loszuziehen und überfällt die Reichen in dem Szenario, also in dieser Welt, also den Don Gatto zum Beispiel und Kaiserin Rohaya und so, also so heißen die Katzen, nennen sich auch so, und behält das aber natürlich alles. Da gibt es nicht weg. Und dann gibt es aber am Anfang wo die Helden werden in eine Schlägerei in so einer Milchschenke, so heißt es, dann nennen die Katzen die Löcher, wo sie rumhängen und ihre Gärmilch und ihren Gärfisch zu sich nehmen. Und da ist es auch so, da ist da ist es regeltechnisch vorgesehen, dass es gibt also diese Schlägerei, aber mit jedem Gegner, mit dem die erste Kopfnuss durchkriegen, der winkt halt ab, der hat keinen Bock mehr. Der will nicht mehr kämpfen, weil er ist ja klar, er ist jetzt der Schwächere, hat da keinen Bock drauf. Und auch dieses, das ist ein Aspekt, der halt vorkommt, dass du im Grunde auch mal die Helden, was ja immer schwierig ist in anderen Rollenspielen, wenn da manchmal, gibt es ja so Konflikte, da möchte man in der Gruppe, möchten die Helden sich gegenseitig eigentlich auf die Oma hauen. Aber es führt sofort dazu, dass der Barbar dem Magier den Kopf abgeschraubt oder deren Zauber wirft, den der Barbar nicht verzeiht. Aber es ist völlig akzeptabel bei Schwarze Katze, dass die sich halt gegenseitig einfach mal ganz kurz auf die Oma hauen. Es hat für keinen Nachteil und das quasi Argument ist settled. Und ein Aspekt, der mir angefallen ist, mit dem verstehen die Menschenwelt nicht. Also das mit der Menschensprache, die nicht zählen können, ist auch witzig. Es gibt so ein Abenteuerband, der heißt Die Drei Königinnen. Da ist am Ende, musst du so eine Art Katzenarmee aufstellen. Und die Frage, die ich dachte mir, ich hab das zusammen mit Matthias Willems geschrieben, die Frage, die sich Spieler am Tisch stellen, wie viele Katzen sind das denn? Und dann geht's los, dann können die Helden versuchen, die Katzen zu zählen. Dafür müssen sie eine Probe auf Zahlenkunde ziemlich gut machen. Aber das Problem ist, dass Katzen das Konzept einer Volkszählung überhaupt nicht klar ist, weil immer wieder Katzen weggehen während der Zählung und wiederkommen oder sich, und die müssen auch so Gruppen festlegen. Ja, du bist Gruppe Krieger, du bist Gruppe Verteidiger und die Katzen tauschen einfach. Also gehen einfach, eine geht dann nur zu der einen Gruppe, eine geht zu der anderen. Und das, wenn die Probe schlecht läuft, sagen wir, du schaffst die Probe nicht, dann ist halt im Grunde das Ergebnis ist dann, man kann Katzen nicht zählen. Es ist völlig unmöglich, sie sind viel zu chaotisch, sie verstehen das Konzept nicht und es interessiert sie auch null, ob du weißt, ob ihr als Helden wisst, wie viele Katzen das sind.
Sehr schön. Jetzt ist ja DSK, ne, die schwarze Katze, jetzt hast du schon gesagt, man kann auch Hunde spielen. Was mich ein bisschen darauf bringt, ja, ich baue mir meinen Charakter, ich gehe davon aus, du hast ein bisschen was von Archetypen auch erzählt. Was für Völker habe ich denn da? Also ich nur Katzen und Hunde?
Man muss so ein bisschen, man muss so ein bisschen erklären, dass wir es fing an mit Katzen. Logisch. Das ist der Ursprung. Das war das erste Crowdfunding und das, und was ich jetzt erzähle, hängt aber auch mit der Geschichte und dem Erfolg des Systems zusammen. Es war ja, also es war schon klar, okay, es wird irgendwie relativ gut laufen, also es wird okay laufen, weil es sind Katzen. Also das muss man einfach sagen, das Internet, Katzen, die Welt und Katzen, das funktioniert. So. Aber man hat nicht damit gerechnet, wie gut das eingeschlagen ist. Und auch nicht nur das erste Crowdfunding selbst, sondern auch die Nachverkäufe und wie viel Nachfragen kamen. Was können wir, macht doch weiter und wir wollen mehr und könnt ihr nicht noch Hunde machen und so. Und dann hat man sich überlegt, okay, das erste war ja Havena, quasi diese Hafenstadt. Das ist so ein bisschen so ein Gangster-Szenario, also mit Don Gatto, was ja schon klar ist, also so ein bisschen so Chicago 30er Jahre. Und dann ist man nach Fasa gegangen, das ist ja eine alte Wüstenstadt, eine alte Metropole, hat gesagt, alles klar, da leben, sind Hunde und Katzen erwacht. Und es heißt Brüchiger Frieden und die haben so einen brüchigen Frieden ausgehandelt. Als Zwischenmittler gibt es dann Fennex, also Wüstenfüchse, das sind so, ja, sind so ein bisschen die Abzocker, die Leute, die Flüsterläden betreiben und so. Und auch noch als ganz harte Schläger, die jeder anheuern kann, die völlig wahnsinnig sind. Also auf jeden Fall, es gibt also verschiedene Tiere, die du spielen kannst. Und da die Szenarien aber in sich abgekapselt sind, weil dieses Aventurien ist ja für Menschen durchreißbar groß. Also Menschen ist es kein Problem, von Fasan nach Havena zu kommen. Für eine Katze, da liegt eine Riesenwüste zwischen, ist es schon schwieriger. Es gibt inzwischen Möglichkeiten, haben wir dann irgendwann eingebaut auf der Nachfrage. Aber im Grunde sind die einzelnen Settings erstmal unabhängig. Wir hatten dann Havena, Fasan, dann Donnerbach, das liegt relativ weit im Norden, direkt an der Wildnis. Und da ist das Grundthema war Religion und der Gegensatz Wildnis, Stadt. Das heißt, da kannst du Marder, Otter, Murmeltiere, Dachse, Füchse und Eichhörnchen und Hunde und Katzen spielen. Das wirkt jetzt so ein bisschen random, aber es ist halt dieser Gegensatz, Wildtiere, Haustiere oder Wildtiere und Tiere, die mit Menschen zusammenleben. Diese verschiedenen Rassen, also ich muss dann, ich habe hier quasi das Äquivalent zu Grizzly Max Tierleben liegen, sodass die auch alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Also das ist nicht nur sagen wir, ein Fuchs ist eine Mischung aus einem großen Hund und einer Katze. So ist es nicht, sondern die haben Beispiel, einige sind nachtaktiv, Marder sind notorische Markierer, die müssen also, es fällt ihnen schwer, sich zurückzuhalten, wenn sie irgendwo neu sind, da nicht hinzupinkeln und so. Du musst diese Sachen nicht, also Vor- und Nachteile, du musst die nicht wählen, aber zum Beispiel kann, jetzt Winterschläfer zum Beispiel gibt es auch, den fällt es dann schwer aufzuwachen. Eine Katze kann zum Beispiel den Nachteil Winterschläfer nicht. Es gibt keine Katzen, die im Winter schlafen. Also weißt du, was ich meine? Genau, also es gibt da ausdifferenzierende Möglichkeiten. Du musst die Sachen nicht wählen, also ich zwinge dich nicht, dass du einen Marder spielst, der dauernd pinkeln muss, aber es ist ein Angebot, die halt dann das eher aufgreift. Also wir haben da relativ viele Tiere inzwischen. Wir werden da in Zukunft, also jetzt kommt noch Xordosh raus, also die Zwergenstadt, da werden wir Reptilien spielbar machen, also und zwar Eidechsen, Geckos und Schildkröten, was nochmal ein ziemlich, ziemlich cooler Twist ist. Und ab da werden wir so ein bisschen vorsichtiger sein. Also wir wollen es nicht ganz random machen. Wir haben dann einen Pool, aus dem wir uns bedienen können. Also das Rollenspiel, ich meine, wir reden, das ist das 1, 2, 3, ist das vierte Setting jetzt. Und wir haben also jetzt so einen Pool geschaffen, aus dem wir uns bedienen können, mit dem wir arbeiten können. Und dann werden wir ein bisschen, also dann werden wir diese Menge, die wir einführen, ein bisschen runterschrauben. Und da ist auch immer, da wir sehr, also anders als andere Rollenspiele ist, oder was, das ist jetzt auch kein Vorwurf, aber wir machen nicht einen Ort, sondern ein Thema und suchen uns für das Thema einen Ort. Das bedeutet, dass wir, genau. Havena Gangster, Fasar war so ein bisschen so, Stellungskrieg zwischen Hunden und Katzen, Donnerbach war Religion und Xolosh wird jetzt, geht es um Dungeons. Also einfach ganz platt back to the roots, wo Rollenspiele herkommen. Es geht um Dungeons und die Erwachten haben einen inneren Drang, immer wieder in die Minen und überall hin abzutauchen, wie sie das nennen, ins Drunten, dort Schätze zu sammeln. Sie wissen gar nicht, warum. Und das ist so ein bisschen, weil ich hatte mir alte Dungeon-Tabellen angeguckt, so aus den 80ern, und dachte, ey, das kann man auch total cool adaptieren. Genau, also wir haben immer Themen und die Tiere müssen passen und die Orte müssen passen.
Mhm. Jetzt hast du eben auch ein bisschen über, wenn du sagst, Donnerbach, ne, Religion und so. Das ist natürlich so, wenn man DSA gespielt hat und dann Aventurien hört, dann denkt man natürlich erstmal an die Zwölfe. Ja? Sind die ein Thema in DSK?
Ja, also die Katzen haben keine Götter. Also, weil jede Katze ist ja ein eigener Gott. Sondern Katzen haben sogenannte Ahnen. Das sind Wesen, die quasi, die ersten, die es halt irgendwie gab, und die haben auch die Welt geschaffen, aber die muss man nicht verehren. Also es gibt keine Tempel und man macht keine Religion, sondern es gibt diese Ahnen. Die sind dann zum Teil, also die heißen Praius, Rondra, die kennt man ja, aber dann gibt es auch Aphasma und Zerzal. Da muss man sich schon in Aventurien ein bisschen besser auskennen, um zu wissen, wer das ist. Und den Wanderer gibt es dann noch zum Beispiel, und also gibt es einige, aber man verehrt die nicht, sondern die sind halt da, und wenn man ihnen besonders gut oder nacheifert, dann können die einem Kräfte verleihen. Ob das jetzt magische oder göttliche Kräfte sind, spielt für die Katzen, für die Erwachten selbst keine Rolle, ist völlig uninteressant. Das ist eine Frage, die würde halt ein Zweibeiner, die würde halt ein Menschling, wie sie ihn nennen. Das ist eine Frage, die ein Menschling stellen würde, weil die sind halt da, diese Kräfte. Und die hat halt irgendwie Rondra verliehen. Und das heißt, es gibt, also wenn wir jetzt wieder auf die Ebene der Spielmechanik gehen und jetzt weg aus der Weltebene, es gibt Kräfte, die an Zauber- oder Kamale-Kräfte oder sowas erinnern. Also du hast so Klassen, die so Priester-Magier-ähnlich sind. Also zum Beispiel, und das sind ziemlich coole Sachen, weil zum Beispiel Aphasma kann so einen roten Punkt erzeugen, wie so ein Laserpointer. Und dann kann man andere Tiere dazu bringen, also wenn die den Willenskraftwurf nicht schaffen, müssen die diesen Punkt jagen.
Sehr schön.
Aber das natürlich gibt es auch so Klassiker, wie jetzt kriegst du einen starken Arm und wenn du das nächste Mal zuhaust, fällt der andere um. Also gibt's halt alles Mögliche. Also, oder halt du erzeugst eine kleine Maus, mit der du Leute ablenken kannst, und also es gibt ganz viel. Dann ist es aber wieder anders. Die Hunde haben die göttlichen, also Trach und Tava und Ratsu, da muss man sich, also das, die werden natürlich verehrt, also die haben die Welt geschaffen, und weil Hunde, jetzt wieder aus der Sicht einer Katze, Hunde sind ja halt Idioten, die machen sich diesen Menschen zum Diener. Das ist, und natürlich haben sie dann göttliche. Und zum Beispiel die Eidechsen nennen ihre die Alten. Und die heißen halt Men und jetzt habe ich den Namen vergessen. Feliam und so. Und die sind halt auch, also die, das sind halt die Alten, die sind aber auch keine Götter, sondern das sind halt auch so Wesen. Also dieses, also sowas, also auch selbst für die Hunde, sowas wie Gottesdienste oder das Verehren und Opfern, das sind Konzepte, die kommen nicht vor, sondern es gibt diese Wesen. Man ist denen gegenüber respektvoll, vielleicht verehrt man sie sogar, glaubt, dass sie die Welt in Teilen erschaffen haben, aber so eine Religion wirklich gibt's nicht. Also das ist, und dieser religiöse Konflikt entsteht aber, muss ein bisschen erklären, weil ich ja gesagt habe, das ist ein Szenario, da geht's um Religion. Wie mache ich das, ohne zu spoilern? Moment, ja genau. Also es gab einen Fuchs, der tauchte irgendwann auf, als sich Hunde und Katzen in Donnerbach halt gegenseitig auf die Hucke gehauen haben und allen anderen auch, weil das natürlich in ihrer Natur liegt, dass sie streiten. Und der hat verkündet, naja, aber wir sind doch alle nur Variationen desselben, und wenn wir eine Gemeinschaft bilden und alle zusammenarbeiten, ist alles viel besser. Und das ist halt zum Teil, also diese Guru-Manie ist auf fruchtbarem Boden gefallen. Der Fuchs ist verschwunden. Also keiner weiß, Yoko heißt der, Yoko, der ist verschwunden inzwischen, und seine Nachfolger, die nennen sich die Erwählten, die setzen jetzt setzen diese Harmonie mit Gewalt durch, wie das halt so funktioniert bei Harmoniebedürftigen. Also wenn du weißt, was ich meine, also so, wehrt euch nicht, ich bringe euch Frieden. Genau, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade Katzen, für Katzen ist das ganz schwierig, weil die ja sehr individualistisch sind. Und das heißt, es gibt also diese freien Krallen und die Erwählten. Und die Erwählten sagen halt, ja, wir haben diesen Trog der Harmonie, da kriegt jeder Essen, da verschenken wir Essen. Dann sagen andere, die in der Stadt leben, ja, aber ich lebe davon, Fleisch zu verkaufen an Hunde. Wieso schenkst du denen Essen? Und also das sind diese Konflikte im Grunde. Und das ist dann das Religiöse. Da geht es aber nicht um Anbeten, sondern da geht es darum, um Lebensphilosophie.
Das klingt aber tatsächlich ziemlich cool, weil das ja auch mal so eine andere Art ist, auf Religion einzugehen und das dann mit Tieren umzusetzen, finde ich ganz spannend. Das heißt, jetzt um nochmal zurück zum Regelmechanischen zu kommen, du hast gesagt, ne, es gibt ja dann, du willst dir dann jemanden, den du nacheiferst, ist das auch regeltechnisch so, dass man dann, keine Ahnung, einen Archetypen dafür wählt, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt hier meine Katze, ja. Und...
Also du, ein Held setzt sich zusammen aus ganz grundlegend aus der Rasse, im Sinne von, also das ist ja das muss man ja dazu sagen, es ist natürlich in der Biologie, wenn man über Tiere redet, ist das ein adäquater Begriff. Also aus der, sagen wir zum Beispiel, was weiß ich, ein Vierundsbärchen, das ist eine bestimmte Art von Katze. Oder ich habe einen Terriaga-Terrier, bestimmte Art von Hund. Oder ich habe einen Ulmmarder oder einen Iltis und so. Also das sind dann, also ich wähle so eine Rasse, der hat dann eine Kultur. Also das legt erstmal so grundlegend fest, wie schnell kann ich laufen, wie sieht mein Fell aus, wie sehe ich überhaupt aus, und hat ein bisschen Einfluss auf ein paar andere Werte, die aber nicht so also das ist nicht so ganz entscheidend. Dann die Kultur, das hat auch einen Einfluss auf wenige Werte, das sagt aber zum Beispiel, bin ich eine freie Kralle oder bin ich ein Erwählter oder in anderen Szenarien zum Beispiel, Wener, komme ich aus Oberfluren, komme ich aus Unterfluren, komme ich aus bestimmten Orten. Das hat dann Einfluss auf wenige Werte. Und dann wähle ich eine Profession. Also ganz klassisch. Dann sage ich, ich bin zum Beispiel ein Dachtänzer. Ich bin, also das sind Katzen, die auf Dächern rumtanzen und da Sachen klauen. Ich bin ein Straßenkämpfer. Ich bin ein Müllwühler. Ich bin ein Schoßtier. Ist auch möglich. Also ein Charmeur. Und dann kann ich sagen, ja, okay, ich bin ein Ronra-Kind zum Beispiel oder ein Aphasma-Kind. Und dann wähle ich das und davon abhängig halte ich Werte. Und anhand dessen kann ich dann, also ich kann vorher, dann habe ich schon mal so ein Grundgerüst, ich kann dann Eigenschaftswerte verteilen, also so diese Klassiker, die man aus DSA kennt, die sind halt klar, Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, die werden aber verteilt, also da gibt es ein Punktekonto und verteilt sie. Und dann im Grunde dann Gewandtheit, Fingerfertigkeit, Konstitution und Körperkraft. Und die, genau, und das heißt, und dann hast du schon im Grunde ein Grundgerüst für einen Helden, musst dir das ein bisschen zusammenschreiben, dann gehst du noch, kannst du, wenn du willst, Vorteile und Nachteile kaufen und Sonderfertigkeiten, wenn du willst, musst du aber nicht, und dann gehst du einkaufen und schnappst dir ein Zahnschwert, also im Grunde ein Holzstock, in den irgendeine Rattenzähne reingeprügelt hat, mit denen kannst du dann losziehen, Leute verhauen, oder ein Schwertmesser, was im Grunde einem unserer Brotmesser entspricht, oder und dann als Schild einen kleinen Topfdeckel, das ist dann dein Schild, weil das passt ja ideal, und genau, und klaust irgendwo dem Puppenhersteller Kleidung in Havena und dann geht's los, ziehst du um die Häuser und erlebst deine Abenteuer. Also im Grunde, ja, also auf der regelmechanischen Ebene hast du halt Rasse, Kultur, Profession, das ist aber alles schnell ausgewählt. Und dann verteilst du noch ein paar Sachen selbst, dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
Jetzt ist natürlich die Frage, sind diese Archetypen dann auch, haben die dann Voraussetzungen? Also kann ich jetzt hingehen und kann sagen, so, da, ich spiele jetzt einen Hund und werde Dachtänzer. Oder ist das nur für Katzen zugänglich?
Da gibt's Beschränkungen, einfach aus der Logik heraus.
Ja,
also zum Beispiel würde ein Hund ja nie ein Ahnen der Katzen dienen. Also ein Ahne der Katzen würde ja nie. Also das gibt es zwar in Donnerbach, aber das sind besondere Szenarios, aber an sich sind viele Kombinationen sind möglich, aber es ist halt auch dein Tisch. Also du kannst halt auch sagen, ja, nee, ich will das aber so. Aber grundsätzlich sind, also wirklich gibt es ganz wenige, die nicht möglich sind, aber selbst dann kannst du dir an deinem Tisch Kannst du irgendwie machen. Also Dachtänzer ist halt, Katzen, Hunde können halt scheiße klettern. Also muss man einfach sagen.
Dafür sind, ja, ja, deswegen,
halt,
deswegen, ja.
Dafür sind Katzen halt schlechte Fährtenleser zum Beispiel. Aber es gibt inzwischen, wir haben sehr, sehr viele Professionen inzwischen rausgehauen, sodass man, dass ich sicher bin, dass da jeder irgendwas findet und auch irgendeine Kombination, die ziemlich cool ist.
Klingt genau. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe so ein bisschen auf die Uhr geschaut. Ich finde es nochmal spannend, über das neue Crowdfunding zu sprechen. Du hast ja gesagt,
ja, Exodus, gerne. Ne? Ja, genau. Es geht also nach Exodus. Ich habe waren ja vorher in Donnerbach, das ist ja im Grunde so die Elfenecke in Aventurien. Mhm. Da haben die Katzen sich mit den Elfen auseinandergesetzt, am Rande. Und jetzt geht es im Grunde, wie gesagt, nach Xorlosh. Die Grundidee waren diese Dungeons, dass ich gesagt habe, ich fände es ziemlich cool, wenn die nicht mehr wie überall anders im Grunde die Erwachten, also diese Tiere, Hunde, Katzen, in dem Fall auch Reptilien, mit den Menschen rumhängen und dann irgendwelche Abenteuer erfinden, sondern wenn die von sich aus irgendwelche Abenteuer erleben, sondern von sich aus die suchen. Wenn die losziehen und sagen, wir wollen das jetzt. Und hab dann im Grunde überlegt, ja gut, die erleben halt, die ziehen in diese Dungeons und alles und auch die ganze Gesellschaft darauf ausgerichtet. Das ist dann immer das Faszinierende. Man kann im Grunde, das wird die erste Gesellschaft, die in der zum Beispiel Geld keine große Rolle, also Katzen haben also Tauschhandel überall, das spielt da kaum eine Rolle. Man kriegt, was man haben will. Weil alle, die ganze Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, auf dieses sogenannte Abtauchen, also im Grunde in diese Höhlen zu gehen. Und dann ist es so, da ja oft die Erwachten nicht nach dem Warum fragen, ist es so, dass es also nicht nur quasi die Höhleneingänge sind, die es in Xorlosh gibt, sondern es passiert halt auch, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst. Das sagen zum Beispiel, wenn du bei Vollmond um einen bestimmten Steinkreis tanzt, dann bist du auf einmal irgendwo, also verschwindest du und tauchst irgendwo anders auf. Und die Erwachten wissen es auch intuitiv, wie man quasi Dungeons überall oder überall in Aventurien erreichen kann.
Okay, das klingt ja spannend.
Genau. Und aber die ganze, also wie gesagt, die ganze Gesellschaft ist darauf ausgelegt, zu sagen, ja, wir machen das Abtauchen, es geht darum, Gegenstände zu finden oder auch, und sie wissen auch gar nicht, warum, also so, es ist einfach, der Drang ist da. Das wird dann in den Geheimnissen so ein bisschen erklärt, ein bisschen mehr erklärt, wird das ein bisschen beleuchtet und dann habe ich mir überlegt, dass die Profession jetzt mal, zum Beispiel gibt es den Kampfschreier, also so ein bisschen in die Richtung von diesen Spielen auch gehen, die Dungeons nämlich bedienen. Und der Kampfschreier, das sind halt meistens Hunde oder Katzen, die unfassbar laut heulen können und jaulen und damit den Gegner in Angst und Schrecken versetzen oder ihre eigenen Leute quasi anfeuern können. Also siehst schon, das ist so ein bisschen der Dungeons and Dragons, der D&D-Barde zum Beispiel. Und habe ich quasi angefangen, solche Professionen zu bauen. Das heißt, es ist so ein bisschen, abgefahrener als die Settings davor. Die waren alle ein bisschen, da so ein bisschen grundständiger und jetzt wird es so ein bisschen abgefahrener, dass man auch solche Sachen im Grunde dann machen kann. Was aber vielleicht auch ganz interessant ist, was aktuell läuft, ja, wir haben den ersten Band der ersten großen Kampagne war im Collectors Club. Und zwar Ahnenfall. Ahnenfall wird 5 Teile haben. Und du, aus der Community wurde gesagt, wir möchten gerne große Abenteuer. Wir haben am Anfang mit Anthologien angefangen, 16-seitige Abenteuer. Und haben gesagt, ja, die sind alle schön und nett, die sind schön, aber wir hätten gerne was Großes. Dann haben wir die ersten großen Abenteuer rausgebracht, also Einzelabenteuer. Und jetzt dann wurde gesagt, Kampagne. So, und ich stand vor der Schwierigkeit, okay, in jeder Welt, in jeder Rollenspielwelt, latschen die Helden, können halt überall hin. Also du kannst eine Kampagne bauen und können auch von überall stammen. Also wenn du im Schwarzen Auge oder in Hexen, da kann halt der böhmische Pistoliero kann mit dem italienischen Fechter zusammen ein Abenteuer in Deutschland erleben.
Yeah.
Das funktioniert natürlich, das funktioniert nicht die schwarze Katze ohne Erklärungsaufwand. Aber ich habe eine Kampagne geschrieben, in der man Professionen und Helden aus allen schon erschienenen Orten spielen kann. Und die erleben zusammen eine ziemlich epische Kampagne, die also einen Anfall hat. Und fängt an mit im ersten Teil geht es in eine Dämonenstadt. Also, wer DSA kennt, nach Yolgurmak. Oder das eben das gefallene Ysilia. Und dann werden alle Settings besucht, die schon erschienen sind. Also es geht nach Havena, nach Fasar, nach Donnerbach und dann nach Xorlosch. Wichtig ist, ich habe so konzipiert, dass du die Bücher nicht brauchst. Also du brauchst das Grundregelwerk, aber wenn du dann den Teil in Fasar spielen willst, brauchst du das Buch nicht. Weil wäre ja albern, wenn ich jeden, der die Kampagne spielen will, zwingen würde, alle Bücher zu kaufen. Also natürlich, du kannst von überall her Helden spielen, aber du musst die Bücher nicht haben. Und damit reisen wir, also damit die erste Kampagne wird also sein, du kannst von überall Helden spielen und du besuchst jeden Ort. Und genau. Und der erste Teil der Stadt ohne Sonne, bei Yolgurmak naheliegend. Der zweite Teil wird Zeitensturm heißen. Der dritte Tanz am Vulkan, der wird dann in Fasar spielen. Zeitensturm spielt in Havena. Der vierte Teil Xorlosch ist die ewige Tiefe. Und der fünfte Teil, ich bin Donnerbach, ist die Rückkehr der Monarchen. Aber du kannst sie auch in jeder beliebigen Reihenfolge spielen. Außer du musst musst du als erstes spielen, aber alle anderen kannst du in der Reihenfolge tauschen.
Mhm. Ah, okay. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, und das jetzt ohne, dass ich da jetzt viel gespoilert haben möchte. Aber ist es so bei der Kampagne, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ist es so, dass am Ende der Kampagne sich quasi DSK-Aventurien dadurch verändert hat? Also ist es so, dass dann...
Metaplot. Das, ja. Das übe... Ja, ich... also, das schwarze Auge ist ja... Es wird ja immer als starkes Verkaufsargument oder starkes Argument gesagt, ja, wir haben einen super dichten Metaplot. Das heißt, die Welt verändert sich permanent und auch die Dinge, also einmal unabhängig von Helden, aber es gibt auch Abenteuer und Kampagnen, die Welt so beeinflussen, dass sie sich nachhaltig verändert. Das heißt, die Handlungen der Helden beeinflussen die Welt. Das wird immer als sehr starkes Argument. Ich werde bei der schwarzen Katze keinen Metaplot einführen. Die Welt an deinem Tisch kann sich verändern. Das werde ich auch Möglichkeiten aufzeigen, was passieren kann. Aber es wird sich nicht in den Büchern niederschlagen. Also ich werde nicht nochmal zum Beispiel ein Donnerbach-Buch ausbringen, in dem das sich verändert hat. Ja. Sondern ich werde beschreiben, und das haben wir ja bei Hexen, ist die Strategie ja auch. Also bei der ersten Kampagne, die Herrschaft des Dämonenmeisters, die ich geschrieben habe, steht ja auch hinten drin, an deinem Tisch können sich folgende Dinge verändern, aber es wird nicht in die Publikationen einfließen, weil das bringt ganz viele Schwierigkeiten mit sich, an denen auch mit denen unsere Kollegen beim Schwarzen Auge immer wieder auch zu kämpfen haben. Das ist eine tolle Sache, Metaplot, und es juckt auch jeden, der schreibt, juckt das unheimlich in den Fingern. Es hat auch viele Nachteile, und die schwarze Katze hat eine unheimliche Leichtigkeit. Also sowohl beim Spielen als auch beim Redaktionieren und beim Schreiben ist es unheimlich, also hat die Leichtigkeit des Seins, weil es halt auch Katzen sind, und das heißt, du kannst erstmal alles machen. Das heißt, wenn ein Autor zu mir kommt und sagt, ey, ich würde gerne über... Also es kam jemand, der sagte, ich möchte jetzt über so einen kleinen Ort, also Nirjansburg, den möchte ich gerne schreiben. Ich habe aber keine Idee, ich finde nur den Ort so cool, was kann man denn machen? Und dann habe ich ihm zwei Vorschläge gemacht, hat der einen sich ausgesucht, hat geschrieben, ich habe ihm keine Vorgaben gegeben, einfach gar keine, brauche ich nicht. Und dann kriegte ich irgendwann halt ein brillantes Manuskript zurück. Und das ist, und sobald du Metaplot hast, muss ich ganz, ganz harte Vorgaben machen. Und das ist halt, das nimmt dem, also für die schwarze Katze ist es nicht, das klingt nicht so, als würde das in meinem Kopf, nimmt es dem die Leichtigkeit, und das ist das,
ja, was es bezeichnet. Es gibt ja unterschiedliche Varianten. Ich meine, DSA fährt da ja tatsächlich schon einen harten Kurs, aber es gibt ja auch so, wenn ich jetzt so hier an Pathfinder zum Beispiel denke, da ist es ja so, dass Kampagnen, die dann gespielt werden und ein Ende dann da passiert, dass das durchaus schon mal wieder mit aufgegriffen wird, also dass du dann in einem später erscheinenden Buch da drauf ein Verweis irgendwie ist, das jetzt aber dann aber nicht immer so hart ist, dass jetzt komplett...
Ja gut, aber sowas kann ich machen, also sowas ist kein Problem. Wir hatten ja den Fall noch nicht, also muss ich da ja, auch
deswegen frage ich nach. Deswegen frage ich
noch
nach.
Überlegen, wie ich mich dazu verhalte. Ja, jetzt mal aus der Realität eines Redakteurs. Also Band 1 und 2 sind geschrieben. Band 1 ist auch, habe ich gestern zu Ende gelayoutet. Band 2 ist geschrieben, nicht im Lektorat. Band 3, 4 und 5 sind die Entwürfe da und die quasi die Outline.
Ah, ja.
Also das letzte erscheint im Dezember. Das ist noch nicht fertig. Also das.
Du, ich hab da habe ich ja noch gar keinen Einblick gehabt, das mir war gar nicht klar.
Nein, ich wollte das nur. Nein, deswegen sage ich es ja. Nein, es ist ja oft das. Ich habe ja auch in deinem Beruf keinen Einblick. Also deswegen ist ja alles. Aber das, also deswegen kann man manche Sachen auch nicht sagen. Also ich weiß noch nicht im Detail, wie ich mich dazu verhalten werde, weil ich es noch nicht geschrieben habe. Und das ist natürlich die Vorstellung der Fans und auch der Leute, die Sachen spielen. Wir hätten da irgendwie ein halbes Jahr oder Jahre im Voraus so die Sachen fertig. Das können wir überhaupt nicht. Das ist echt überhaupt nicht möglich, weil wir einfach permanent, also ich weiß nicht, also mein 8-Stunden-Tag besteht zu 60% aus Schreiben und zu 40% aus Lesen und die Texte anderer Leute lesen. Es gehen unfassbare Textbänke über unseren Tisch, aber was der Trick ist, wir müssen planen, also wir machen einen Verlagsplan und der ist meistens relativ eng und relativ so, das heißt, dass die Kunst ist es nicht etwas zu schreiben, sondern die Kunst ist es, dass es zum richtigen Zeitpunkt fertig ist. Weil nämlich es werden Druckslots geblockt, es werden Zeiten bei den Lektoren geblockt, es werden Illustratoren engagiert, es werden Zeiten beim Layout geblockt. Das heißt, dass wir meistens, wir arbeiten sehr terminlich sehr eng und das müssen wir auch und anders kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das gehen sollte. Genau, deswegen, es ist eine gute Frage und ich werde aber wahrscheinlich die Lösung, die du beschrieben hast, das Pathfinder, deswegen ist es auch gut, weil du hast mir gerade da eine Idee, wo ich mal gucken könnte, wie man das auch anders lösen kann als als schwarze Augen.
Ja, ich glaube, der Aufwand ist relativ gering. Und du hast dann halt noch ein Vermerk auf die Kampagne natürlich, dann auch in einem anderen Buch. Aber es ist eben nicht zu plakativ und auch nicht so ausufernd, dass du dann dementsprechend die ganze Hintergrundgeschichte von Bänden neu auflegen musst, wenn dann was ist. Ne?
Genau.
Was mich jetzt auch interessieren würde, also wir haben jetzt über das Crowdfunding gesprochen, wir haben jetzt über eine Kampagne gesprochen, da war mir komplett neu, dass es so eine große Kampagne für DSK gibt. Wie sieht denn die Zukunft von DSK aus? Kannst du dazu was sagen, abseits von dem Crowdfunding?
Also die DSK, also Schwarze Katze, ist ja, läuft gut. Das heißt, also aktuell, das kann sich ja in jedem Jahr ändern. Ist ja auch immer die Angst, die bei Mirko mitfährt, dass auf einmal die Leute die Sachen nicht mehr haben wollen. Aktuell sieht es so aus, dass das super läuft. Das ist vor allem ein Messeprodukt, was Unterschied zu unseren anderen Systemen, also auf Messen verkaufst du Schwarze Katze wie irre, wie geschnitten Brot. Also die reißen uns die Sachen aus der Hand. Also das bedeutet aber, dass wir natürlich Pläne haben, weil wenn es gut läuft, haben wir geplant. So, und zwar jedes Jahr ist im Grunde, jedes Jahr wird ein Crowdfunding kommen zu, wie gesagt, einem Thema. Also das nächste ist Xorlosch, das übernächste darf ich noch nicht spoilern, aber ich glaube, es ist das, das weißt du natürlich nicht, aber was die Schwarze Katze Community seit Jahren quasi gesagt hat, das wollen wir, das wird es. Dann ist es so, dass wir dieses Jahr steht im Zeichen der Kampagne und das nächste Jahr steht im Zeichen der Solos. Das bedeutet, dass ich werde Solos rausbringen und zwar mit, also so wie viele DSA, Schwarze Auge Solos inzwischen sind, das heißt mit einem Archetypen hinten drin. Und völlig unabhängig, also die Regeln sind auch vorne erklärt, also ein bisschen verkürzt, die Regeln sind ein bisschen erklärt, sodass du alleine mit dem Buch, alleine, nur, du hast nur das Buch und du alleine kannst dann die Schwarze Katze spielen. Also das nächste Jahr steht dann, wie gesagt, im Zeichen der Solos, weil es dann auch oft ist, dass natürlich die so eine Box zu kaufen und dann sagt jemand, ich will das mal ausprobieren, aber ich habe keinen zum Spielen. Und so, und ich habe auch noch keinen Bock, mir Leute zu suchen. Klar, man kann das, wenn man Rollenspiele spielen will, den Leuten nicht für immer abnehmen, aber wenn man jetzt zum Beispiel, also mein Plan sind fünf Solo-Abenteuer in einem Jahr. Dass sich wirklich, dass man den Leuten quasi das in die Hand drückt und sagt, hier, kannst du dir das System angucken? Wenn du es geil findest, dann such dir Leute und so. Und wenn nicht, hier kannst du es fünfmal spielen. Genau, das ist so ein bisschen die Idee. Und so, so sind also die Pläne, dass wir, und ich mache das immer, also ich habe immer richtig thematisch, da kann ich mich besser fokussieren. Ich habe dann noch freie Autoren, die an anderen Projekten arbeiten, die dann nebenher erscheinen könnten. Aber da die viele meiner Autoren sind natürlich in anderen Berufen tätig und die Sachen kann ich nicht planen, weil das ist denen gegenüber in Teilen schwierig. Weil wenn da, also gerade in den letzten Jahr oder zwei Jahren ist es mir sehr aufgefallen, dass sich bei vielen Menschen die Lebenssituation, ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung, massiv verändert hat und dann sind Autoren weggebrochen. Die konnten dann einfach ihren quasi nicht mehr schreiben oder haben zum Teil haben die neue Berufe ergriffen oder privat passiert oder es hat sich halt was verändert. Vielleicht hat auch der eine oder andere die Lust verloren und hat mir einen anderen Grund vorgeschoben. Kann ja auch sein. Das heißt aber, dass ich mit den Sachen nicht plane, sondern wenn die reinkommen, erscheinen sie. Aber bis dahin, ich kann nicht vorher sagen, was das ist, weil es passieren kann, dass das nicht passiert. Verständlich gewesen? Ja, ich hoffe.
Ja, logisch. Nee, das ist verständlich. Wir hatten ja auch mit Mirko schon mal eine Folge aufgenommen, wo es auch um wie es mit Hexeln läuft und da ist es ja ähnlich. Ne? Also bei freien Autoren kannst du ja im Grunde nur mit den Sachen arbeiten, die du tatsächlich auch vorliegen hast.
Ne? Ich will mal nicht, ich weiß nicht, es gibt einen Berufsautor, ich glaube, ganz Ulysses hat noch nie so lange auf ein Manuskript gewartet und ich weiß noch immer nicht, ob es da ist. Und der ist vom Beruf Autor. Und da gibt es sogar einen Vertrag und alles und das ist echt so... Das Manuskript kommt nicht. Es ist krass. Ja. Das ist schon so. Ja, ich mach das. Ja, auf jeden Fall. Dann hat er eine Outline eingereicht. Dann hat er die ersten zwei Kapitel eingereicht, die mich cool waren. Und dann hat er immer wieder E-Mail-Kontakt, weil. Aber irgendwie kommt nichts. Ja. Genau. Also deswegen, es betrifft nicht nur die Nebenberuflichen, sondern auch die Leute, die davon leben. Da gibt es auch Leute, wo man denkt so, ehrlich. Und wir reden jetzt von, warte mal, ich glaube, 5 Jahre ist der jetzt hinterher. Sowas. Ja, irgendwie sowas.
Das ist krass. Also das ist krass.
Ja.
5 Jahre. Jetzt, ich finde den Ausblick schon mal ziemlich spannend. Also ich mag das mit den Solo-Abenteuern, das ist nämlich eine schöne Idee. Was ja auch noch irgendwann mal rauskommen soll. Es gab ja auch schon mal so ein paar Previews. Es ist ja geplant, ein DSK-Computerspiel rauszubringen. Ne?
Ja. Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, da darfst du dazu was sagen. Ich darf dazu auch was sagen. Also, wir als Ulysses haben, also wir haben inzwischen eine relativ gute Programmierschmiede. Das heißt, wir haben Leute, die für uns Spiele programmieren. Da kommt ja jetzt auch das Hexen-Computerspiel und da sind auch schon andere Sachen rausgekommen. Wir haben aber festgestellt, dass wir Publisher brauchen, weil wir wissen zwar, wie man Rollenspielbücher an den Markt bringt, wie man die vertreibt und wie man die unterkriegt. Bei Romanen haben wir eine Idee. Das können natürlich nicht mit einem Verlag wie Heine oder so mithalten. Ist klar, haben wir Vertriebswege nicht. Romane kriegen wir aber auch noch gewinnbringend an den Markt. Und selbst Hörspiele kriegen wir das inzwischen hin. Wir kriegen es aber nicht bei Computerspielen hin. Das ist, die Branche funktioniert anders. Wir sind in der Branche nicht bekannt, uns kennt man nicht. Das heißt, wir brauchen Publisher. Wir haben für das Hexenrollenspiel, ich habe vergessen, wie sie heißen, haben wir einen Publisher gefunden. Die haben gesagt, alles klar, wir machen das. Aber das Schwarze Katze-Rollenspiel ist relativ weit. Ich habe auch schon ein Nightly-Bild. Weiß nicht, also das bedeutet eine ganz frühe Version, keine Ahnung. Ich habe schon was gespielt. Man muss dazu erklären, ich habe mit unseren Programmierern in Calls gesessen. Also heute trifft man sich ja nicht mehr, sondern telefoniert. Und die haben angefangen, sich zu unterhalten. Und ich habe kein Wort mehr verstanden. Also das war einfach, die hätten auch Kiswahili sprechen können. Das wäre egal gewesen. Und dann irgendwann meinte ich, so nach 20 Minuten, Jungs, braucht ihr mich überhaupt? Ja, du bist doch der Schwarze Katze-Redakteur. Ja, aber ich verstehe noch nicht mal, eure Techno-Bla-Bla-Bubble. Ich verstehe es nicht. Und genau, und da kam halt, also, und dann, aber irgendwann habe ich halt diesen Nightly-Bild, wo heißt es? Ich weiß auch nicht mehr genau, was es bedeutet, habe ich den ausprobiert, aber wir finden keinen Publisher. Das heißt, es existiert, aber wenn wir es rausbringen, ist es für uns ein Verlustgeschäft. Und das ist, also man muss es dann fertig machen, nicht ganz fertig, aber wenn wir es dann fertig machen, müssen wir wieder Geld investieren. Und die letzte Phase ist wohl, soweit mir das gesagt wurde, die teuerste. Und bevor man nicht einen Publisher hat, macht man das nicht. Aber wir haben, also ich weiß noch von drei weiteren Computerspielprojekten zu verschiedenen Themen, die in der Pipeline sind. Aber das muss man halt so hinnehmen. Also das ist einfach, wenn das keiner rausbringen will, dann will es ja keiner rausbringen. Und ja, wenn wir es selbst machen, verbrennen wir Geld. Und das können wir uns nicht erlauben. Genau. Also freuen wir uns lieber auf das Hexen-Computerspiel, weil das habe ich nämlich auch schon gesehen. Das wird ziemlich cool. Also es ist genau was, was mich anfixt als Spiel. Diese rundenbasierte Schlachtsimulation. Das ist genau mein Ding. Also es ist genau was mir Spaß macht. Und bei den Computerspielen, das ist halt eine andere. Also das muss man halt einfach einsehen. Nur weil man ein Rollenspielverlag ist, kann man das nicht unbedingt. Und wir brauchen dann Publisher. So ist es ja genauso, wenn jemand ein Rollenspielbuch schreibt, braucht er ja uns auch, um das vernünftig an den Markt zu bringen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das sind zwei Welten, das ist schon so, ja.
Ja, ja, es hat sich gezeigt, wir verstehen sie nicht. Also wir haben eine Expertise aufgebaut, nicht im Vermarkten von Computerspielen, sondern anscheinend im Programmieren, weil wir jetzt ja mehrere in der Pipeline haben und Schwarze Katze war das erste, an dem programmiert wurde und irgendwie den Geschmack von den Publishern nicht getroffen. Keine Ahnung. Ist halt so. Muss man mit leben. Gibt auch immer mal, also dass Sachen halt nicht funktionieren, ist halt, gehört zum täglichen Geschäft.
Du, dann kann man eigentlich nur auf Holz klopfen und hoffen, dass sich da noch einer irgendwas dafür interessieren wird, dass das noch rauskommt. Das gesehen hat, ich glaube, das war auch auf der Redcon, das war ja noch ganz, ganz früh im Stadion. Aber das sah schon ziemlich cool aus. Das hatte so ein bisschen Drakensang-Vibes gehabt.
Du meinst jetzt Hexen oder?
Nee, DSK. DSK.
Echt? Fandst du? Also,
ja, von der Optik, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also so von der, wie es so aussah.
Ja. Der Vorteil ist, also, man hat ja immer so quasi Synergieeffekte zu erzeugen, ist ja ein beliebtes Wort. Ja. Wir können den ganzen, es sind ja 3D-Renders entstanden, die können wir alle für Miniaturen benutzen. Das heißt, und wir machen ja genau bei Schwarze Katze jetzt auch Miniaturen. Da müssen wir gucken, wie gut die in der Summe ankommen. Genau. Also deswegen, also es passiert, bei Schwarze Katze passiert relativ viel. Ich blicke da ganz zuversichtlich in die Zukunft und vielleicht kommt irgendwann auch das Computerspiel.
Das ist doch schon ein gutes Schlusswort, dass der Redakteur zuversichtlich in die Zukunft blickt. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, wir haben auch unsere Zeit quasi besprochen, die wir hatten. Und ich habe tatsächlich jetzt einen tieferen Einblick in DSK gewonnen und werde mir wahrscheinlich gleich mal die PDF besorgen, um mal reinzuschauen, mein Lieber.
Sehr cool.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du da warst und mir so ein bisschen auch tiefere Einblicke auch einfach da gewährt hast, weil das war schon ziemlich interessant. Und möchte dir tatsächlich jetzt mal nochmal die Abschiedsworte, wenn du was sagen möchtest, geben, lieber Philipp.
Ja, also ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Ich rede ja natürlich gerne über die Schwarze Katze und hoffe, dass ich auch meine Begeisterung transportieren konnte und auch inhaltlich Leute das cool fanden. Und ich würde mich über jeden freuen, der mal dem Ganzen eine Chance gibt. Ich hatte viel Spaß, hier in dem hier zu quatschen, in dem Podcast. Und wenn.
Ich auch.
Genau. Und wir können auch mal, also nicht nur Schwarze Katze, ich kann auch zu anderen Rollenspielthemen was sagen oder noch mehr zur Schwarzen Katze, dann einfach komme ich gern wieder.
Sehr gerne, sehr gerne. Die Türe steht hier immer offen. In dem Sinne, auf Wiedersehen.
Wiedersehen. We'll be right back.
Jetzt denkt ihr natürlich alle, dass der Podcast schon vorbei ist. Aber der gute Philipp hat mir noch zwei seiner Lieblingstracks vom Das Schwarze Auge Soundtrack vom Ralf Kurzifer dagelassen. Und da werden wir jetzt auch nochmal kurz reinhören, bevor es komplett zu Ende ist.